Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. 80% von unserem Immunsystem ist im Darm zu Hause. Wusste ich nicht, dass es so viel ist, aber wie entscheidend das ist innerhalb von unserem Darm, also das Milieu unseres Darms für unsere Gesundheit, das ist das Thema dieser Sendung, wo ich mit dem Professor Dr. Med. Alexander Rondek gleich besprechen werde. Ich freue mich darauf. Bis gleich. Lieber Alexander Rondek, ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich habe in der letzten Sendung mit dir viel gelernt und immer wieder kommst du auf die vielen Vitamine, auf die DNA von unseren Mikroben, Mikrobiom im Darm und dass 80% hier unten verantwortlich ist für die Balancehaltung unseres Körpers. Das hat mich sehr überrascht. Mhm. Wie viel Fokus haben wir denn überhaupt auf dem Wohlbefinden des Darms? Eigentlich fast gar nicht, oder? Nur wenn wir Probleme haben, kümmern wir uns darum.
Das ist richtig, genau. Oder wenn es um die Ernährung geht, ja, dann schaut man ein bisschen auf den Darm. Also das heißt, wenn man sich gesund ernähren möchte oder Gewicht reduzieren möchte, auf einmal wird dann der Darm ein bisschen mehr im Fokus gestellt, aber nicht in der Form, wie es ich mir wünschen würde. Denn, wie du ja schon gesagt hast, 80% unseres Immunsystems ist im Darm. Das heißt, ganz logisch, ist der Darm nicht in Ordnung, besonders über einen längeren Zeitraum, dann führt es einfach dazu, dass bei uns das Immunsystem irritiert wird. Ja, weil das Immunsystem, der Darm ist unsere größte Fläche, wo wir Nährstoffe oder Kontakt zur Außenfläche haben, ungefähr 300 Quadratmeter. Ja, Haut sind so um die 2 Quadratmeter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir haben eine große Angriffsfläche und drum ist unser Immunsystem hauptsächlich im Darm lokalisiert, um Schadstoffe, gefährliche Bakterien oder Giftstoffe abwehren zu können und darauf reagieren zu können.
Jetzt hast du mir aber auch gesagt, Schadstoffe, um darauf reagieren zu können. Also der Körper frisst, wenn das Immunsystem raufgefahren wird, ganz, ganz viele Mineralien und Vitamine, damit er auf Hochtouren arbeiten kann.
Das ist richtig.
Was ist aber, wenn der Darm gar nicht in der Lage ist, das aus der Nahrung herauszuholen und aufzuspalten, weil er einfach ein Missverhältnis hat?
Genau, das ist natürlich ein Problem, ja, weil wenn die auch unter der normalen Versorgung ist, unser Darm nicht in Ordnung, haben wir zum einen ein Nachschubproblem. Das heißt, die Nährstoffe, und da zählen jetzt nicht nur, es gibt diese Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Zu den Makronährstoffen gehören die Kohlenhydrate, die Proteine, also Eiweiße und die Fette. Das sind die drei Makronährstoffe. Nährstoffe. Die Mikronährstoffe, da gehört zum Beispiel die ganze Summation der Vitamine, egal ob B-Vitamine, Vitamin A, D und so weiter, gehören auch noch zum Beispiel Spurenelemente, da gehört Chrom dazu, da gehört Mangan dazu, die für die Zelle wichtig sind. Und dann gehören auch noch die Elektrolyte, Magnesium, Kalium, Calcium dazu. Und diese ganzen nimmt der Darm natürlich auf und isst der Darm in seiner Funktion gestört, dann führt es dazu, dass wir weniger Nährstoffe zur Verfügung haben bei unserem Körper. Und das betrifft natürlich auch wieder unser Immunsystem. Und so gesehen schwächen wir unser Immunsystem schon mal dadurch, dass wenn der Darm seine Funktion nicht mehr vernünftig führen kann, schwächen wir unser Immunsystem, weil es nicht genügend Nährstoffe hat. Das heißt, der Darm hat einen extremen Fokus oder muss einen extremen Fokus drauf vereinen auf die Nährstoffverwaltung und Versorgung, also die Aufnahme, und gleich im zweiten Bereich auf das Immunsystem. Heißt, unser Darm setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Und grundsätzlich war selber Stationsarzt auf der Gastroenterostation, also Magen-Darm-Station. Und von den hauptsächlichen Untersuchungen, die wir gemacht haben, war zum einen die Magenspiegelung, die Gastroskopie und die Darmspiegelung. Fairerweise müsste man sagen Dickdarmspiegelung, weil nur der Dickdarm eigentlich eingesehen werden kann, nicht der Dünndarm. Der Dünndarm ist aber unsere längste Strecke eigentlich im Darm, nicht der Dickdarm und die Speiseröhre, Magen auch nicht. Das heißt, den großen Teil können wir gar nicht sehen. Aber da sind ganz, ganz viele gute Bakterien. Man nennt es heutzutage Mikrobiom. Damals hat man Darmflora gesagt. Ja. Und was man heute weiß, ist, dass diese Zusammensetzung der Darmbakterien bei uns eine extrem große Rolle spielt. Man spricht heutzutage von der Diversität oder anders zu Deutsch ausgedrückt Artenvielfalt. Je vielfältiger unsere Darmbakterien sind, desto geschickter ist es. Heißt, ich vergleiche das mal, meine Patienten, die versuchen immer Bilder zu bringen. Also so ein Dorf der alten Schule, wie man es vorher her kennt. Ja, da hat man zum Beispiel zwei Müller gehabt, da hat man zwei Bäcker gehabt, zwei Lehrer, zwei Polizisten. Dann hat man noch einen Bürgermeister gehabt und zwei Ärzte. Und je mehr unterschiedliche Berufsgruppen es gab, desto besser konnte dieses Dorf funktionieren und war unabhängig voneinander. Ja, musste nicht irgendwas zugeführt werden. So, das spricht für die Artenvielfalt. Also das eine ist die Diversität. Je vielfältiger das ist, desto mehr Möglichkeiten habe ich im Dorf. Kann man auch, was man jetzt die Schule, ist da nicht nur eine Grundschule, sondern da sind unterschiedliche weiterführenden Schulen. Und dann ist es natürlich möglich, den Kindern aus dem Dorf, das zu ermöglichen, dass die in dem Dorf bleiben und die Schule durchlaufen können. Das ist ein großer Aspekt und das ist extrem wichtig. Zu dem komme ich dann gleich nochmal. Und dann gibt es noch die Dysbiose oder Dysbiose-Index. Was sagt er aus? Er sagt aus, wie sich die einzelnen Berufsgruppen zueinander verhalten. Heißt, unglücklich wäre es ja, wenn ich vier Bäcker habe, aber keinen Müller, weil ich kriege dann kein Getreide, habe dann vier Bäcker, die allein im Geschäft sitzen und nichts verkaufen können, weil keine Semmeln da. Genau das sagt der Dysbiose-Index aus. Also es muss ein bestimmtes Verhältnis zwischen den einzelnen Gruppen geben, Bakteriengruppen geben, weil die bestimmte Aufgaben haben. Und so ist es nämlich bei uns im Darm. Wir haben nämlich ganz spannende Gruppen, ganz große Gruppen, die grundsätzlich dafür da sind, um andere Bakterien abzuwehren. Wir haben Buttersäurebildner Bakterien. Das ist eine große Gruppe. Butyratbildner nennt man die. Butyrat ist Buttersäure. Und Buttersäure hat eine antientzündliche Wirkung. Das heißt, wir werden immer wieder über unsere Ernährung Dinge aufnehmen, die eine leichte Entzündung bei uns im Darm machen. Das können Bakterien sein, das können Stoffe sein, auf die unser Darm mit einer Entzündung reagiert. Und die Butyratbildner machen das, sind so ungefähr, jetzt können wir das, fällt mir das Bild ein, die Ärzte, die dann hingehen oder die Therapeuten, die dann hingehen und sagen, so, und wir machen die Wunde wieder zu. Ja? Und das machen sie mit der Buttersäure. Darum ist es so wichtig, dass wir die Gruppe der Butyratbildner haben. Entscheidend auch, wenn es darum geht, wenn ich eine Entzündung im Darm habe, was wird dann aktiv? Mein Immunsystem. 80% meines Immunsystems sitzt im Darm, das wird aktiv. Jetzt brauche ich aber vielleicht das Immunsystem ganz woanders. Epstein-Barr-Virus hatten wir ja schon mal, auch Borrelien hatten wir noch nicht, aber das ist ein Thema. Und auf das Immunsystem ist aber hier gebunden, weil es dauernd mit dieser Entzündung zu tun hat. Warum?
Oder nur schon eine Krebszelle, die sich irgendwo entwickelt.
Oder eine Krebs, genau. Genau, und dann ist es hier gebunden und kann nicht mehr so effektiv sein, weil es eigentlich ständig beschäftigt ist, diese Darmentzündung wieder ins Lot zu bekommen. Und die Buttersäurebildner unterstützen das Immunsystem. Wir haben aber noch eine andere spannende Gruppe, und zwar die immunogen wirkenden Bakterien. Das heißt, wir haben Bakterien bei uns im Darm, die dahin gehören, weil sie dauernd sich mit dem Immunsystem austauschen, was im Darm ist. Also die geben im Endeffekt die Informationen ständig zum Immunsystem und das Immunsystem, was im Darm ist, reagiert wieder darauf. So haben wir ein Wechselspiel. Ähnlich wie wir könnten die beste Feuerwehr haben, wenn kein Telefon da ist, dann kann ich auch nicht anrufen, um die Feuerwehr zu alarmieren. Und das ist im Endeffekt die Verbindungsstelle, das Telefon, die Information von einer Entzündung zum Beispiel, das Immunsystem zu aktivieren und damit es hochfährt. Sind die immunwirkenden oder modulierenden Bakterien zu wenig oder zu hoch, dann führt es dazu, dass das Immunsystem sukzessive immer eine Fehlinformation kriegt. Also ich rufe da ständig an und schicke die Feuerwehr woanders hin. Und so kann man sich das vorstellen, wie wichtig einzelne Bakteriengruppen bei uns im Darm haben und die besonders ineinander greifen. Mhm. Das ist leider nicht so, dass man sagt, wenn der weg ist, dann springt der andere ein. Das ist leider nicht der Fall. Das haben wir bei uns im Gehirn. Da haben wir ein paar Systeme, die sich gegenseitig unterstützen können. Das haben wir leider im Darm im Großen und Ganzen nicht. Und ähnlich wie bei der Kette, jetzt nehmen wir Landwirt, der zum Beispiel das Getreide einfährt, dann der Müller, der das verarbeitet zum Mehl und der Bäcker. Fehlt der Müller, funktioniert die Kette nicht. Fehlt der Bäcker, funktioniert die Kette nicht. Können wir keine Semmeln kaufen. Fehlt der Landwirt, ist die Kette nicht voll. Und so funktionieren eigentlich bei uns die Darmstämme. Festgestellt hat man das eigentlich erst in den letzten 10 Jahren. Hintergrund war der, dass man, es war diese große Forschung, das menschliche Genom zu analysieren und zu kartografieren, also die DNA genau zu beschreiben. Und als man jetzt fertig war und diese Geräte noch zur Verfügung hatte, hat man gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier ein Gerät, was super DNA misst, wir sind eigentlich durch. Und dann hat man angefangen, die Darmbakterien mit diesem Gerät zu bestimmen. So hat es begonnen. Und das heißt NGS, Next Generation Frequencing, also die Frequenz ist jetzt gemacht worden. Und im Gegensatz vor 10 oder 20 Jahren war es noch so, wenn ich eine Stuhlprobe abgegeben habe, um die analysieren zu lassen, um zu schauen, passt es denn mit den Darmbakterien? Dann habe ich den Stuhl gesammelt, eingepackt, ins Labor geschickt, war so 1-2 Tage unterwegs und das Labor hat es dann aufgemacht. Wenn es gut ging, ist es sofort verarbeitet worden. Dann hat man geschaut, welche Bakterien sind denn da noch. In der Zwischenzeit, in den 1-2 Tagen, sind natürlich aber auch viele Bakterien kaputt gegangen und die konnten aber nur die Lebenden eigentlich messen. Was jetzt bei dem Neuen ist, bei den NGS, ist so, dass man nicht mehr die Lebenden misst, sondern aufgrund dieser Möglichkeit, dieser apparativen Möglichkeit über das Genom, misst man die DNA der Bakterien. So, was ist passiert? Auf einmal hat man einen Stuhl untersucht und hat gesagt, ist ja Wahnsinn, wir haben hier DNA-Varianten, das müssen ja viel, viel mehr Bakterien sein, ein zigfaches mehr. Und es ist völlig überrascht gewesen. Und heutzutage sagt man ja, ist jetzt der Mensch der Wirt, oder ist das Mikrobiom, also die Darmflora, ist das der Wirt? Ja? Warum? Weil, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist 10 oder 100 Mal mehr Darmzellen gibt es, als wir Körperzellen haben. Mhm. Also das Verhältnis ist eigentlich total verschoben. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, weiß oder erkannt habe, es sind viel, viel, viel mehr, hat man angefangen auch zu verstehen nach und nach, was macht denn die Bakteriengruppe, die jetzt neu aufgetreten ist? Was macht jetzt die? Und so kann man das, so kann man sich das vorstellen, wie mit dem Bild vorhin. Landwirt, Müller, Bäcker. So war auf einmal, dass es so eine Kettenfunktion gab. Fehlte einer, war diese Kette nicht mehr möglich. Heißt, dann fehlte auch die Funktion bei uns im Darm. Und die hat das Immunsystem betroffen, die hat die Entzündungsreaktion betroffen, die hat die Abwehr betroffen und, wie eingangs besprochen, auch die Aufnahme der wichtigen Vitamine und Nährstoffe. Und so war es auf einmal eine Riesenerkenntnis, die man erreicht hat. Und um eigentlich nochmal einen Schritt zurückzugehen im Darm. Wir haben ja den Darm, das ist ja so ein geschlängelter Schlauch, kann man sagen. Und innen drin, das wusste man schon, hat man Schleim im Darm. Ja, es gab eine Darmschleimhaut und die hat Schleim produziert. Man hat gesagt, ja, Schleim ist eigentlich ganz gut, ja, schützt auf jeden Fall und es rutscht gut durch und so weiter. Das ist doch auf jeden Fall. Und dann hat man 2 Sachen festgestellt. Das eine ist, dass in dem Schleim Bakterien drin waren, die körpereigene Antibiotika gebildet haben. Also Abwehr. Die waren in dem Schleim drin. Und das zweite, was man festgestellt hat, dass die Bakterien, die zum Beispiel Antibiotika gebildet haben oder alle anderen, diesen Schleim hernehmen als ihr Nährstoffreservoir, also ihre Nahrung. Heißt, kein Schleim, dann können sich die Bakterien, die dahin gehören, gar nicht ernähren. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass es mindestens 2 Hauptbakterien gibt, die diesen Schleim produzieren, beziehungsweise den Darm anregen, Schleim zu produzieren. Die sind die Initiatoren, die sagen, Schleim produzieren, Schleim produzieren, Schleim produzieren. Und die konnten wir jetzt nämlich ausfindig machen mit diesen neuen Verfahren. Das hat natürlich eine Riesenrolle gespielt, weil wenn ich weiß, dass, jetzt nenne ich mal kurz die 2 Bakterien, Akkermansia und Fäkalibakterium, Prausnitzii, wenn die reduziert sind, dann weiß ich automatisch, im Darm wird weniger Schleim produziert oder zu wenig. Und ich weiß, Schleim ist der Nährstoff für alle anderen guten Bakterien, die ich habe. Heißt, wenn die keine Nährstoffe haben, dann wird es da auch nicht mehr funktionieren richtig. Und das sehen wir dann auch. Das sehen wir, dass bestimmte dann ausfallen, ja, dass sie weniger sind in der Analyse. So, wichtig ist jetzt von der Therapie her, ursächlich behandeln. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich den Akkermansia und Fäkalibakterien, also diese Schleimbildner, nenne ich sie, dass ich die wieder stärke. Nach der ganzen Theorie gebe ich immer gerne ein Bild, auch meinen Patienten, wo ich sage, also stellen Sie sich so vor, Sie gehen, haben einen Riesenhunger, gehen in ein Lokal, setzen sich hin, kommt der Ober, tut mir leid, unsere Vorratskammer ist leer und der Koch ist nicht da. Dann sage ich, okay, ich bleibe jetzt hier noch so 2 Minuten, ich habe einen Riesenhunger, aber dann gehe ich. Seien Sie mir nicht böse, ich komme dann wieder, wenn mal wieder hier was zu essen gibt. Genau, und nichts anderes ist es. Das heißt, ich muss schauen, dass die Vorratskammer gefüllt ist, dass der Koch da ist. Also muss ich schauen, dass Akkermansia und Fäkalibakterien, die den Schleim bilden, also diese Vorratskammer, dass sie wieder richtig gefüttert werden. Hm. Und was brauchen die für Futter?
Ballaststoffe. Ja.
Ballaststoffe und speziell Akazienfasern, Inulin und resistente Stärke. Hm. Und resistente Stärke ist hauptsächlich, ist ganz viel drin in kalten Kartoffelsalat. Wenn er warm ist, ist es noch die normale Stärke. Und wenn der sich abkühlt, die Kartoffeln abkühlen, dann ist es resistente Stärke. Und das ist das Futter. Das heißt, wenn einer was Gutes für sich tun will, dann isst er ab und zu mal kalte Kartoffeln oder Kartoffelsalat. Dann füttert er seine Schleimbildner, die wichtig sind, dass alle anderen Bakterien, die wir haben, auch wieder richtig satt werden und auch sich ausbreiten können.
Was ist, wenn diese Schleimbildner gar nicht mehr so da sind? Ich spreche jetzt mal zum Beispiel Antibiotikum an, wo ja sehr häufig dazu führt, dass Bakterienstämme absterben im Darm.
So ist es.
Oder diese ganze Artenvielfalt auf eine kleine Vielfalt zusammenbricht, oder?
Genau. In der Regel sind die nicht bei Null. Das ist der Akkermansia und Fäkalibakterium. Das ist gute Nachricht. Also wir haben einen Grundstock, aber bei uns, die Darmsanierung schaut immer so aus, ich muss das Milieu schaffen. Das heißt, ich muss die Voraussetzung schaffen, dass die Darmbakterien, die ich dann später zuführe, dass sie auch dort bleiben. Drum gebe ich ganz gezielt den Schleimbildnern eben Akazienfase, Inulin, resistente Stärke, das kriegen die ganz speziell.
Kalte Kartoffel,
genau.
Salat,
gleich am Anfang, genau. Gleich am Anfang ist das wichtig, weil dann wachsen die wieder, das brauchen die. Und dann wird auch wieder Schleim produziert. Und parallel dazu ist es einfach wichtig, wenn ich schon sehe, dass die Buttersäurebildner, also die diese Entzündung ja runterfahren, wenn die zu wenig sind, dann unterstütze ich die nochmal, indem ich zum Beispiel Kurkuma dazu gebe. Kurkuma ist antientzündlich. Es wirkt sehr gut. Ingwer auch, aber wenn ich zu viel Ingwer gebe, man weiß, wenn ich einen starken Ingwer habe, dann ist es feurig, dann brennt es wieder. Das ist zu viel. Man denkt dann immer, viel ist gut, ich esse viel Ingwer, weil das ist gut fürs Immunsystem. Nee, das brennt eher und schädigt. Alles, was scharf ist, würde man dann meinen, wenn eine Entzündung ist. Dann kann ich dem Patienten auch sagen, schauen Sie, bei Ihnen die Butyratmilder, die Buttersäurebildner, die antientzündlich wirken, die sind reduziert. Da ist Ihr Darm viel empfänglicher und anfälliger für alles, was scharf ist, ja, versuchen Sie, das eher ein bisschen zu meiden oder nicht so eine starke Schärfe reinzubringen. Und Kurkuma ist dann im Endeffekt wie ein Heilmittel, was den Darm, weiß man ja auch, antientzündlich behandelt. Also ich unterstütze die. Also ich gebe denen das Futter, damit die sich ausbreiten. Und auf der anderen Seite unterstütze ich ihre Funktion.
Weißt du, jeder Mensch, der gerade nicht gesund ist, irgendwie in einer Krankheitsfalle drinsteckt, müsste doch genau sich diese erste Frage stellen, wie kriege ich mein Immunsystem wieder so fit und so stark, dass der Körper in der Lage ist, mich wieder gesund zu machen. Und dann müssen wir eigentlich über den Darm sprechen, über genau das Thema, was wir jetzt gerade gebracht haben.
Ganz genau.
Aber die Tat und Wahrheit ist, dass es ist nicht so.
Ja, das ist leider, also die Sensibilität ist besser geworden, aber sie ist noch lange nicht gut.
Also ich meine, wenn ein Mensch eine Krebsdiagnose hat, dass er dann eine Darmsanierung machen müsste hinsichtlich genau diesen Werten, also das Milieu schaffen im Darm, die Fütterung machen, die entsprechenden Bakterien hochzüchten, das höre ich eigentlich nur von Ganzheitsmediziner, Komplementärmedizinern, aber sonst höre ich das nie.
Ja, das ist richtig so. Man darf eins nicht vergessen, weil du ja auch die zum Beispiel Krebsleiden haben, die kriegen ja Medikamente. Und man weiß ja, dass viele Medikamente, also grundsätzlich, die Medikamente haben Einfluss auf den Körper, im Speziellen auf den Darm. Es ist egal, welches man nimmt, es ist nur die Ausprägung ist größer oder geringer. Aber der Darm in der Regel hat mit darunter zu leiden. Und wenn die vielleicht sich auch nur noch einseitig ernähren können, aufgrund der Krebserkrankung, kommt dann noch mal was dazu, was man berücksichtigen muss. Man darf einzig vergessen, es ist nicht nur das Immunsystem, was zum Beispiel die B-Vitamine braucht, sondern die Darmzellen, das weiß man, unsere Darmzellen, die erste Darmschicht eigentlich bestreiten, die brauchen unbedingt die B-Vitamine. Die sind abhängig von ausreichend B-Vitamine. Darum würde ich die immer zu Beginn dazugeben. Es ist auch so, kennst du das Spiel Reise nach Jerusalem?
Mhm.
Genau, das kennen sehr viele, das ist schön. Ich habe eine Patientin, die hatte jetzt zum ersten Mal nicht gekannt, aber dann habe ich es erklärt, erzählt und einen anderen Namen. Und so ist es auch. Man kann sich das so vorstellen. Also die Reise nach Jerusalem, nochmal für die, die es jetzt nicht mehr ganz aktuell haben. Das sind mehrere Stühle oder Sitzkissen. Und immer wenn die Musik aus ist, setzen sich alle hin und versuchen, einen Platz zu bekommen. So, jetzt kann man sich das so vorstellen. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Antibiotikum gehabt habe oder Ernährung, da kommen wir jetzt nochmal später dann auf die einseitige Ernährung, möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen, dann führt es das dazu, dass bestimmte Darmbakterien bei uns weniger werden. Und wenn die weniger werden, wird auf einmal eine Sitzfläche frei. Und dann sagen natürlich krankhafte Darmbakterien, herzlichen Dank, die Musik ist aus, ich habe hier Platz, ich setze mich jetzt mal dazu. Und so ist es. Also wie bei Reise nach Jerusalem, es ist ein Platz frei und dementsprechend können sich dann von den freien Plätzen, ja, wo Akkermansia vielleicht erniedrigt ist oder, können sich jetzt krankhafte Darmbakterien hinsetzen. Und die Kunst ist es jetzt eigentlich, nicht den Fehler zu begehen, dass man sagt, naja, dann gebe ich doch ein Antibiotikum dagegen, gegen die Krankhaften. Das wäre völlig fatal, weil man würde wahrscheinlich das Bakterium gar nicht richtig erwischen mit dem Antibiotikum, aber einen Kollateralschaden erzielen, dass das Ganze nochmal schlimmer wird.
Es werden noch ein paar Stühle mehr frei.
Genau. Aus dem Grund schaut man, dass man die eigentliche Darmflora oder das Mikrobiom, das eigene Darmmikrobiom, dass man das wieder unterstützt, damit wieder die Richtigen auf die Plätze kommen. Und so muss es dann erfolgen.
Ich habe kürzlich die Dr. Medane Katharina Czocke hier gehabt. Mhm. Wir haben die Geschichte der Bakteriologie eigentlich in der Schulmedizin ein bisschen betrachtet und analysiert. Das ist ja eigentlich ein Krieg gewesen. Also bis heute wird ja Krieg gegen Bakterien betrieben. Ja. Und dieses ganze Verhalten, dass Bakterien schlecht sind, ist ja eigentlich schon mal, wir könnten gar nicht leben ohne Bakterien.
So
oder?
Ist es, ja.
Und sie hat mir auch erklärt, dass speziell in den ersten Jahren, wenn Kinder noch irgendwelches Antibiotikum kriegen, dass da eine Artenvielfalt im Darm kaputt geht, das nie mehr aufgebaut werden kann.
Korrekt.
Also wir müssten ja viel sensibler sein mit dem Umgang von Antibiotikum.
So ist es auch, ja. Das gilt für Antibiotika, generell für Medikamente, weil zum Beispiel auch ein Mittel zur Blutzuckersenkung, Metformin, hat einen Einfluss auf die Darmflora, das weiß man auch, ja. Was per se einen guten Gedanken hat, aber natürlich wieder Kollateralschaden macht, ja. Und besonders, weil man es ja auf Dauer nimmt, beeinflusst ist. Und da gibt's viele, viele Medikamente, die in diese Richtung gehen. Bei der Ernährung ist es halt entscheidend. Häufig ist es so, dass die Menschen natürlich oder viele Menschen den Wunsch haben, ein Idealgewicht zu haben. Also versuchen sie erstmal die Diät, ja, weil in der Zeitschrift hieß es, das ist jetzt die Diät, die da ist super, da gehen alle, ja, genau.
Klar, sehen wir das Beste. Hä?
Genau. Dass diese Diät vielleicht nur bei 5% dann wirkt und die anderen 95% wieder enttäuscht abbrechen, weiß man eigentlich, ja. Aber zwei Wochen später kommt dann die nächste Diät, ja, ganz anders, genau die entgegengesetzt und wieder alles super und grandios.
Ich Kartoffeldiät, alles nur keine Kartoffeln.
Genau, ja, genau. Wobei, wie gesagt, kalte Kartoffeln.
Ja, ich hab's verstanden.
Ja, ja. Und Das Entscheidende ist, was einem klar sein muss. Je einseitiger ich mich ernähre, desto mehr schränke ich auch mein Darmmikrobiom ein. Das heißt, je vielfältiger ich mich ernähre, ballaststoffreich, desto mehr fütter ich, tue ich mir selber und meinem Darm und meinen Darmbakterien was Gutes. Das muss einem immer bewusst sein. Das heißt, jede Diät, die ich verfolge, führt dazu, dass es immer ein kräftiges Schaukeln im Darm gibt, ja, wo der ein oder andere runterpurzelt. Und je häufiger ich das mache, desto schwieriger wird es. Und es hat dann natürlich dann irgendwann einen Einfluss auch auf die Stoffwechsellage. Das heißt, die Kohlenhydrate werden anders verstoffwechselt, die Blutfette oder die Fette werden anders verstoffwechselt und die Eiweiße werden vielleicht auch nicht mehr so aufgenommen. Was ja für den restlichen Körper, weil das die Eintrittspforte ist, eine extreme Auswirkung hat. Und das darf man halt nicht vergessen.
Da kann es auch noch Persönlichkeitsveränderungen geben,
mit sich hier
unten da was verändert, oder?
Blut-Hirn-Achse. Ganz genau. Man hat ja diese Achse, die man heute ganz klar weiß, dass sie besteht. Dementsprechend, wenn mir bestimmte Eiweiße dann auch fehlen, können bestimmte Gehirnhormone weniger gebildet werden, hat natürlich wieder einen Einfluss darauf, dass ich mich vielleicht gedrückt fühle, depressiv fühle oder auch Angststörungen entwickeln kann oder mich schlechter konzentrieren. Es ist eine riesen Palette, was sich dann auf einmal auftut, leider. Und das sollte man nicht vergessen. Ich würde noch weil wir vorhin das Immunsystem auch nochmal genommen haben, ein wichtiger Aspekt ist der, es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da meine ich jetzt mal nicht die Fructose- oder Laktoseintoleranz. Das sind eigentlich die Zuckerstörungen, nenne ich es jetzt eher, oder Verarbeitungsstörungen, sondern es ist bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit reagiert unser Immunsystem auf bestimmte Anteile in der Nahrung. Es gibt drei Kategorien. Es gibt den Soforttyp bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das heißt, du isst was, eine Erdbeere, das Immunsystem schlägt sofort an, du sagst innerhalb von 5 bis 20 Minuten, irgendwie diese Zunge wird pelzig oder so, es juckt. Ja, das war das Immunsystem, hat darauf reagiert mit IgE. Der E-Teil ist der Soforttyp, ja, allergische Reaktion, ist so ganz klassisch. Dann haben wir aber IgG 1 bis 3 und IgG 4. Was sind das? Das ist der verspätete oder der verzögerte Typ. Das heißt, bei dem einen 48 Stunden später, noch eines 72, bis zu 72 Stunden später. Das, was wir heute Mittag essen, wenn da irgendwas drin ist, was dir nicht gut tut, kann sein, dass du das erst morgen Abend erfährst, dass du sagst, ich weiß nicht, irgendwie Bauchschmerzen, Durchfall, ich weiß, ich kann es wieder nicht erklären, ich bin so müde, was ist denn los mit mir? Du weißt, irgendwas stimmt da nicht, aber du kannst es nicht mehr zuordnen, warum, weil die Zeitspanne so groß war. Und da wird wieder das Immunsystem gebunden. Das Immunsystem aktiviert im Endeffekt, reagiert empfindlich, überempfindlich auf Milch, auf Kuhmilch oder auf Mandeln oder auf Cashewkerne oder auf Ingwer oder Ananas. Das muss ich aber wissen, weil ich kann es nicht mehr zuordnen. Und was passiert? Esse ich weiterhin meine Cashewkerne tapfer, weil ich denke, Cashewkerne sind doch super. Und mein Immunsystem reagiert immer darauf, macht es ständig eine Entzündung im Darm. Und das Immunsystem ist dauernd beschäftigt, nur hier drauf zu reagieren. Und jetzt kommen wir wieder, Epstein-Barr-Virus als Beispiel eines reaktivierten Virus. Jetzt sieht er, das Immunsystem ist hier unten beschäftigt, jetzt kann ich mich ausbreiten. Das heißt, wenn ich im Darm Probleme habe, Beschwerden habe und auch die Idee habe, dass ich irgendwelche Nahrungsmittel nicht vertrage, aber sie nicht zuordnen kann, dann macht es Sinn, das genau zu bestimmen. Das kann man im Blut, weil man ja die Immunzellen misst, ja, und man konfrontiert die im Endeffekt mit den einzelnen Bestandteilen und dann reagiert das Immunsystem extrem oder wenig oder gar nicht. Und dann kann ich nämlich dem Patienten sagen, Sie dürfen Cashewkerne nur 3 Monate weglassen oder was weiß ich, Weizen müssen Sie 6 Monate weglassen, das kann ich dann zuordnen. Und häufig ist es, sagen Patienten, ich fühle mich viel fitter, meine Migräne ist weg. Ich hatte eine Patientin, die hatte immer Migräne, alles Mögliche probiert an Migränemitteln. Die hat eigentlich nur, wir haben den Darm saniert, sie hat Gluten weggelassen und auf einmal ist die Beschwerde frei und sagt, hätte ich das vorher gewusst, warum bin ich nicht früher zu Ihnen gekommen? Ja. Aber das sind so diese Verbindungen zwischen Immunsystem und Darm, wie das ein ständiges Wechselspiel ist. Und das zu verstehen, ist unglaublich wichtig.
Ich danke dir ganz herzlich für diese Sendung. Für mich zeigt sich einmal mehr, wir lernen aus Leid. Und erst wenn wir die Gesundheit nicht haben, machen wir uns Gedanken um den Darm. Dabei sollten wir hier genau umgekehrt agieren, schauen, dass der Darm jetzt gesund ist. Denn dann ist das Immunsystem aktiv und groß und stark und kann alles Mögliche an Disbalancen, die daherkommen, auch sofort regulieren. Mhm. Ich sage auch mal, du hast mir halt gesagt, 4-5 Mal entwickelt der Mensch in seinem Leben Krebs. Mhm. Aber wenn das Immunsystem stark ist, kann er das letztendlich auch neutralisieren. Und genau das würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir uns mehr Gedanken machen um den Darm. Also dieses Mikrobiom und Bakterienstämme zufügen und füttern.
Erst füttern, dann hinzufügen.
Ja. Ich habe noch einen Satz, es gibt so einen berühmten Satz, du bist, was du isst.
Ja.
Da hat mir mal jemand gesagt, das stimmt nicht. Du bist, was sie essen.
Also ja,
und dann dachte, korrekt.
So gesehen ja.
Danke ganz herzlich, Professor Dr. Med. Alexander Rondek, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer wieder spannend, mit diesem Gast zu reden. Bei ihm würde ich gerne in eine Vorlesung gehen. Da ist es wenigstens spannend, da schläft man nicht ein. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.